Ja, wir haben gerade gesungen, sei still, denn die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt nun über uns. Und in der Bibel steht, die Herrlichkeit des Herrn, wenn wir vor ihr stehen und wenn wir in sein Angesicht schauen, dann werden wir verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das passt voll gut zu unserer Jahreslosung. Sammy hat es schon vorgelesen, siehe, ich mache alles neu. Diese Worte sind Worte, die einmal in der Zukunft gesprochen werden. Das wird einmal gesagt werden. Wir warten noch, wir gehen dorthin und dann werden wir einmal auch dort sein und dann werden wir den auf dem Thron sitzen, sehen und wir werden hören, wie er das sagen wird. Siehe, ich mache alles neu. Dann, wenn Jesus sein Reich gebaut hat, wenn er alle unsere Tränen von unseren Augen abgewischt hat, wenn es keinen Tod mehr gibt, wenn es keine Traurigkeit mehr gibt, keine Klage, kein Schmerz, dann, so steht es dann, wenn alles, was früher war, für immer vorbei sein wird, dann sitzt Gott auf dem Thron und dann spricht er diese Worte. Das wird schön sein, wenn wir dort sein werden, wenn wir das dann mit eigenen Augen sehen und mit unseren eigenen Ohren hören. Und wisst ihr, das Interessante ist und das Unbegreifliche ist, dass Johannes dort war. Johannes war damals vor 2000 Jahren dort in diesem Thronsaal, dort wo wir einmal auch sein werden. Und er war schon dort und er hat dieses gesehen und diese Worte schon gehört und er hat sie für uns aufgeschrieben, dass wir wissen, dass das einmal so sein wird. Und diese Worte, die dringen aus der Unendlichkeit in unser Universum, in unseren Raum und in unsere Zeit. Jesus macht alles neu. Das ist es, was Jesus, das ist das, was Gott mit uns machen will. All das, was wir hier sehen in dieser Welt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so viele Dinge, die so unbefriedigend sind, wenn man sie anschaut, so dass man denkt, das darf doch so nicht sein. Ich habe gehört von einer Beerdigung und eine Mutter musste ihren Sohn beerdigen und sie hat immer wieder gesagt, das darf doch nicht sein, eine Mutter darf doch nicht ihr Kind beerdigen. Das ist doch falsch. Und auf dieser Welt ist so vieles falsch. Das Alte ist so kaputt, so unbefriedigend, so nicht richtig. Und Jesus sagt, ich mache alles neu. Bei mir wird alles anders werden. Das Alte vergeht, Jesus macht alles neu. Und Jesus macht es nicht nur einmal irgendwann neu, sondern Jesus hat alles neu gemacht. Nämlich als er am Kreuz gestorben ist, hat er alles neu gemacht. Er hat das Leben von Petrus neu gemacht. Das Leben von Paulus neu gemacht, ein Feind, ein Verfolger, ein Frevler, sagt Paulus selber. Und Jesus hat mich neu gemacht, ein Werkzeug in Gottes Hand. Jesus hat Timotheus in der Bibel neu gemacht, Jesus hat Titus neu gemacht. Aber auch heute macht Jesus Menschen neu. In meinem Leben und wenn du willst, in deinem Leben. Auf einmal, endlich, völlig und unwiderstehlich. Und wisst ihr, ich habe mir das so überlegt, gerade am Anfang vom neuen Jahr, da sehnen wir uns doch nach was Neuem. Man denkt so ein bisschen zurück an das, was früher war, an das letzte Jahr. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber denke ich schon auch immer wieder mit Wehmut an das, was war. Also in diesem Sinne, dass ich die Sachen sehe, die nicht so gelaufen sind, wie ich sie gerne hätte. Ich wäre gerne jemand anders gewesen. Ich hätte es gern anders gemacht, aber ich habe es so gemacht, wie ich es gemacht habe. Und dann denkt man sich vielleicht, okay, im neuen Jahr vielleicht, ich hoffe, dass ich es da anders mache. Und ich weiß nicht, wenn ihr schon lang genug auf dieser Welt lebt, dann werdet ihr wissen, das kann man sich immer so gut vornehmen, aber das ist ganz, ganz viel, 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 viel schwerer, das dann tatsächlich umzusetzen. Wir sind tatsächlich irgendwie schon immer so die wir sind. Und ich habe mir das so überlegt, wir nehmen uns ein Beispiel. Ich habe den Georg genannt, weil hier keiner Georg heißt. Ich habe gedacht, wir können uns dann an dem so ein bisschen abarbeiten, der ist dann halt schlecht. Wir sind alle gut. Ich weiß, ihr seid auch alle gut. Ich kenne euch ja, ihr lächelt alle immer so freundlich. Also kennt ihr das wahrscheinlich nicht. Aber der Georg, der hat ein Problem. Und zwar eigentlich ist er ein ganz normaler junger Mann. Sein Leben sieht ganz ordentlich aus, der hat einen normalen Schulabschluss gemacht, seine Ausbildung läuft gerade, er ist ein ruhiger Typ, der macht keine Probleme, der kommt sogar in die Jugend, fällt da nicht negativ auf, er ist vielleicht nicht der fleißigste Besucher, ja, manchmal gibt es was Besseres zu tun Aber der ist immer, doch immer wieder da, also hört sich das alles an. Sein Lehrer, sein Ausbilder, ja, sein Jugendleiter würde vielleicht sagen, ja, der lebt unter seinen Möglichkeiten, da wird schon mehr gehen bei dem. Der könnte schon mehr rausholen aus seinem Leben, aber wenn er nicht so desinteressiert wäre oder nicht so desinteressiert wäre an den Sachen, die wichtig sind und so interessiert wäre an Sachen, die nicht wichtig sind, dann könnte er viel mehr bewegen, dann würde sein Leben ganz anders aussehen können. Im Schulischen, in der Arbeit, aber auch im Geistlichen, da würde mehr gehen. Und wenn wir uns dann das Geistliche anschauen bei ihm, der kommt ja immer in die Jugend, der ist Jesus gegenüber positiv eingestellt, also wer wäre das nicht, Jesus ist ja gut. Also findet man den auch gut. Er glaubt auch schon an Jesus, das alles war. Aber wenn man sich sein Leben so anschaut, dann kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er nicht wirklich so all in ist mit Jesus. Also er hat noch nicht, also das ist nicht, ich weiß nicht, das kann man dann meistens nur so vom Gefühl her sagen, weil eigentlich ist er ja schon immer wieder da, glaubt schon die richtigen Sachen, der sagt auch die richtigen Sachen, wenn man mit ihm redet, der weiß, was man sagen muss. Aber irgendwie, als ob da noch ein bisschen mehr gehen würde. Und er selber sieht die ganzen Christen in der Gemeinde, den Jugendleiter zum Beispiel, den mag er. Der sieht die Familien von den Jugendleitern und das will er auch gerne haben. Aber bei ihm ist das alles irgendwie nicht so. Der sieht, wie die lächeln, wie die sich freuen, wie wenn sie singen, wie das alles ist. Bei ihm ist das irgendwie nicht so. Da gibt es viele Bereiche in seinem Leben, die eher nicht so laufen, wo er ein bisschen unzufrieden ist oder wo er gerne anders hätte. Vor allem macht ihm Sorgen, er raucht Gras, also konsumiert Drogen. Und er hat schon mehrmals probiert, damit aufzuhören. So ein neuer Anfang mit Jesus. Ich mache jetzt alles anders. In der Jugendstunde mal ein Thema gehört und das hat ihn so richtig getroffen, hat ihn voll berührt und hat gesagt, jetzt wird alles anders. Ab heute wird es richtig gut. Ab heute mache ich das ganz, ganz fest. Nie wieder rauchen. Und nach einiger Zeit, als der Stress dann wieder überhand nimmt, dann fällt er wieder zurück. Er schafft es irgendwie nicht, davon loszukommen. Es klappt halt nicht so richtig. Er sehnt sich danach, dass endlich alles anders wird, dass er endlich anders wird, aber irgendwie fehlt ihm die Kraft dazu, wirklich dauerhaft was zu ändern. Es klappt immer wieder, manchmal länger, manchmal kürzer, aber so richtig eine echte Veränderung, das klappt nicht. Wenn er dann mal eine Zeit lang mit Freunden aus der Jugend unterwegs ist, mehr mit denen unterwegs ist, dann klappt es besser und dann kommen auf einmal wieder Zeiten, zu Hause gibt es Stress und Streit und so und dann und der Stresspegel steigt, dann braucht er das wieder und dann fällt er wieder zurück. Also er hat schon so oft versucht aufzuhören, neu anzufangen, neu zu sein und irgendwie klappt es nicht. Und wenn er sich die anderen so anschaut, bei denen sieht es alles gut aus. Die lächeln alle, die sind alle schick angezogen und sehen gut aus, die singen die Lieder. Und er schaut in diese lächelnden Gesichter und denkt, wahrscheinlich ist es bei denen anders. Ihr Leben ist wirklich so voller Freude, voll mit Christus. Und er sehnt sich auch danach, aber seine Versuche haben nichts gebracht. Und er weiß gar nicht, ob er das jetzt so richtig glauben soll. Also er glaubt schon, dass Jesus das macht, aber irgendwie macht Jesus das halt nicht bei ihm. Und er hört auch gerne zu, wenn er sowas hört. Wenn er hört, wie jemand erzählt, oh Mann, ich war so weit unten, ich war so kaputt. Und dann hat sich alles geändert. Jesus hat mich neu gemacht. Und da hört er gerne zu, weil es was Schönes ist, sowas anzuhören. Aber immer wenn er sich das anhört, dann klingt es so schön. Aber irgendwie hat es auch immer so ein bisschen Traurigkeit bei ihm. Weil er halt weiß, dass das bei ihm irgendwie nicht so ist. Er will neu werden. Wisst ihr, wir müssen ja nicht alle immer gleich drogensüchtig sein. Aber ich glaube, so ein bisschen kennen wir das Gefühl, oder? So ein bisschen kennen wir das Gefühl, dass man sich einen guten Vorsatz packt und sagt, okay, das kriegen wir jetzt hin, das machen wir jetzt. Ich habe gemerkt, das ist wirklich nicht gut, wie ich das mache und ich will das wirklich anders machen. Gerade zum neuen Jahr passiert das öfter. Ich weiß nicht, kennst du das Gefühl, was der Georg hier hat, dass es doch nicht immer so klappt, wie man sich das wünscht? Glaubst du, dass Jesus dein Leben neu machen kann? Die Frage ist vielleicht nicht, ob Jesus das kann. Ich glaube, wir glauben alle, dass Jesus das kann. Aber glaubst du, dass er es wirklich macht? Dass es wirklich passiert? Heute lernen wir jemanden kennen, der sich auch nach Veränderung gesehnt hat. Und diese Veränderung, die schien ihm unmöglich zu sein. Also die schien nach außen hin, war das völlig unmöglich, dass sich da was ändert. Niemals. Bis Jesus in das Leben eingebrochen ist. Und wir lesen uns das zusammen durch. Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Entschuldigung. Jesus ging weiter in die Stadt. Er zog durch ganz Jericho. Und dort gab es einen reichen Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer. Er wollte Jesus unbedingt sehen, aber er konnte es nicht, weil er klein war und die Menge ihm die Sicht versperrte. Da lief er voraus, kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum und er hoffte, ihn dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch, er sah ihn an und er rief: Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute dein Gast sein. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murrten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und er sagte: Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben, und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückgeben. Da sagte Jesus zu ihm: Heute hat dieses Haus Rettung widerfahren. Und dann fügte er hinzu: Er ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist ja gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Wenn wir einfach mal den Zachäus uns anschauen, dann wissen wir über Zachäus eine Sache, die ihn ganz, ganz stark ausmacht in dieser Stelle, das, was wirklich wichtig ist. Und zwar, er wollte Jesus unbedingt sehen. Er wollte Jesus unbedingt sehen. Das ist nicht eine vorübergehende Laune von Zachäus. Sonst hätte Lukas das nicht hier so hingeschrieben. Lukas hätte dann vielleicht geschrieben, er wollte Jesus auch mal sehen oder sowas. Aber Lukas schreibt hier, er wollte Jesus unbedingt sehen. Da war ein unbändiger Drang in Zachäus, der musste Jesus sehen. Er wollte ihn unbedingt sehen. Das war keine vorübergehende Laune, es war eine alles beherrschende Sehnsucht von Zachäus. Und ich glaube tatsächlich, dass es eine Sehnsucht war, so ähnlich wie die von Georg. Eine Sehnsucht, die auf sein Leben schaut und sagt: So wie ich bin, so will ich nicht mehr sein. Das, was ich habe, das ist nicht das, was ich wollte. Die Person, die ich heute bin, das habe ich mir so nicht vorgestellt, als ich angefangen habe. Und ich meine, wir wissen ja, wie das läuft. Keiner fängt sein Leben an und sagt: Hey, also wenn ich groß bin, dann werde ich mal im Gefängnis landen. Das wird cool. Das denkt ja keiner. Man landet halt irgendwie dort. Natürlich ist man schon selber schuld, also das ist meistens der Fall. Aber am Ende landet man dort und dann schaut man sich irgendwie um und denkt sich: Das war eigentlich nicht das, wo ich hin wollte. Ich habe es mir viel schöner vorgestellt. Und hier steht Zachäus und der hat diesen unbändigen Drang. Der will unbedingt Jesus sehen. Der will Jesus sehen, weil das, was er von Jesus gehört hat, das gibt ihm eine Hoffnung, das gibt ihm eine andere Sicht auf sein Leben. Die Menschen in der Stadt, die haben Zachäus gehasst. Wenn wir das lesen, ich weiß, also ich kenne das auch aus der Kinderstunde, aus meiner Kinderstundenzeit und so, jeder kennt ja die Geschichte, dann denkt man sich immer, ja, die Menschen, die waren alle so doof. Der arme Zachäus. Also ich wäre Zachäus sein Freund gewesen. Wir sind schnell gut da drin, die zu verurteilen. Aber wisst ihr, die haben einen guten Grund gehabt, Zachäus zu hassen. Der hat sie lange, sehr lange auf üble Art und Weise ausgebeutet. Er hat sie frech um ihr schwer erarbeitetes Geld betrogen und gleichzeitig konnten sie sich nicht wehren. Warum? Weil die brutalen römischen Soldaten hinter ihm standen. Der konnte machen, was er wollte und du konntest dich nicht wehren. Weil er einfach nur mit dem Finger schnipsen musste und dann kam die römische Macht. Er war ja im Auftrag der Römer unterwegs. Und wenn er wollte, dann konnte er die römischen Soldaten rufen und dann war es vorbei. Dann hast du gemacht, was er gesagt hat. Du konntest dich nicht wehren. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen. Also wer von uns wurde schon mal auf so freche Weise wiederholt, ganz offen betrogen? So ganz offen, dass du weißt ganz genau, der zieht dir jetzt voll das Geld aus der Tasche und der weiß auch, dass der dich betrügt. Aber da steht halt die Macht hinter ihm. Die Leute mit den Schwertern, die hören halt auf ihn. Wer von uns musste das hilflos über sich ergehen lassen, weil alle Macht in der Hand des Betrügers liegt? Und du hast dann halt einfach die Zähne zusammengebissen und hast halt gemacht, was er gesagt hat. Glaub mir, die meisten von uns, wir hätten so einen Betrüger nicht in unser abendliches Segensgebet eingeschlossen. Also wir hätten da nicht großartig für den gebetet. Wir hätten vielleicht gebetet, dass ihn endlich die gerechte Strafe Gottes trifft für das, was er gemacht hat. Nun, dieser stadtbekannte Betrüger Zachäus, der verhasste Zolleintreiber und Räuber, der sehnt sich danach, Jesus zu sehen. Und dann ist die Frage, was erhofft er sich davon? Also warum will er Jesus sehen? Was sollte so ein gemeiner Betrüger, so ein hoffnungsloser Fall wie Zachäus bei Jesus wollen? Für so einen gibt es keine Hoffnung. Er hat so viele Menschen betrogen, unterdrückt und ausgebeutet, dass es zu seiner zweiten Natur geworden ist. Und jetzt mal ganz ehrlich, es gibt ja auch keinen Weg zurück. Also was will der Zachäus denn jetzt machen? Er kann ja nicht einfach aufhören. Wenn er aufhört, mit den Römern zusammenzuarbeiten, dann beschützt ihn niemand mehr. Dann ist er dem Hass der Leute hilflos ausgeliefert. Dann wird keiner mehr auf ihn aufpassen. Sein Volk hat er verraten und verkauft. Die hassen ihn. Und wenn er mit den Römern aufhört zu arbeiten, dann werden die nicht mehr auf ihn aufpassen. Dann ist es mit ihm vorbei. Es gibt keinen Weg zurück. Die Menschen hassen ihn zu Recht. Er ist dazu verdammt, weiter so gemein an seinem Volk zu handeln. Es gibt eigentlich keinen anderen Weg mehr. Er hat sich sein Leben verbaut. Das ist vorbei. Aber trotzdem sehnt er sich nach Jesus. Trotzdem wünscht er sich, dass was anders wird. Wahrscheinlich hat er davon gehört, dass Jesus ein Freund der Zöllner und der Sünder ist. Im Lukas-Evangelium, wir sind ja jetzt im 19. Kapitel, Lukas schreibt davor schon immer wieder, dass Jesus ein Freund der Zöllner und der Sünder ist. Im 15. Kapitel zum Beispiel, da verteidigt Jesus sogar die Zöllner und die Sünder. Die Leute hassen die und Jesus verteidigt sie. Jesus erzählt dann sogar drei Gleichnisse von verlorenen Menschen, von Menschen, die kaputt sind. Einmal dieses, wo der Hirte das verlorene Schaf sucht, einmal wo die Frau die verlorene Münze sucht und dann wie ein junger Mann seinen Vater ins Gesicht frech das Erbe rausholt und dann weggeht und verkommen und verloren irgendwo das Erbe verprasst und dann wieder zurückkommt. Und Jesus erzählt diese Geschichten, um zu zeigen, es gibt Hoffnung für die Verlorenen, weil da ist jemand, der sucht die verloren sind. Und Zachäus hat diese Gerüchte wahrscheinlich gehört, diese Erzählungen von anderen Zöllnern und Sündern. Es gibt vielleicht wirklich eine Hoffnung, kann sich wirklich was ändern, weil Zachäus weiß, ich bin so ein Verlorener, mein Leben ist so verloren und verkommen. Und vielleicht gibt es ja wirklich einen, der das wieder in Ordnung bringt, der mich finden kann. Wenn ihr die Leute in der Stadt fragen würdet, von denen hätte keiner Hoffnung für Zachäus gehabt. Zachäus war absolut verloren für die. Selbst wenn ihr Zachäus ein paar Monate vorher gefragt hätte, dann hätte er wahrscheinlich auch keine Hoffnung gehabt. Vielleicht hätte er gesagt, ja, ich wollte es eigentlich anders, aber so ist es jetzt. Machen wir das Beste draus, dann lebe ich wenigstens reich. Er hat sich alle Menschen in seinem Volk zum Feind gemacht. Aber dieses Gerücht über Jesus, das lässt ihn aufhorchen. Er ist genauso verloren wie der verlorene Sohn. Vielleicht kann er auch wieder nach Hause kommen. Und er will diesen Jesus unbedingt sehen. Will unbedingt diesem Jesus begegnen. Und tatsächlich scheint die Situation wirklich hoffnungslos zu sein. Zachäus ist verhasst bei den Menschen, also die lassen ihn zu Jesus nicht unbedingt durch. Selber kann er sich auch nicht helfen, weil er zu klein ist. Er hat nicht die Möglichkeit, sich irgendwie durchzudrängen oder so. Und deswegen schätzt er dann die Route ab, wo Jesus gehen wird. Also er schaut ungefähr, wo Jesus langlaufen wird, läuft voraus, klettert dort auf einen Baum und weiß, okay, näher als das werde ich Jesus niemals kommen. Also näher als das komme ich nicht hin. Ich sitze hier oben und er wird unten vorbeilaufen und dann sehe ich ihn so nah, ich ihn noch nie, wie ich ihn sonst nie sehen würde. Ich weiß nicht, was er sich da oben erhofft hat, dass er da oben sitzt. Also wollte er dem zurufen oder was fragen oder so. Was soll ihm das helfen? Er will da oben sitzen und Jesus geht unten vorbei. Das bringt ihn ein paar Sekunden in seine Nähe, aber so richtig hat er ja davon nichts, oder? Vielleicht hat er gedacht, ich könnte ja Jesus sehen und ihm ein paar Meter nah zu sein, wird mir schon reichen. Vielleicht hilft es mir, weil er geht ja dann vorbei, er redet mit den Menschen und dann höre ich, was er redet. Und dann kann ich das hören, was er redet. Und vielleicht hilft mir das schon. Diese glücklichen Menschen, die neben Jesus gehen dürfen, die seine Hand fassen dürfen, die ihn anfassen dürfen und sagen, Jesus, ich habe eine Frage, kannst du mir helfen? Ich habe ein Problem, ich weiß nicht mehr weiter, kannst du mir helfen? Diese glücklichen Menschen, zu denen gehört er nicht. Er sitzt dort oben auf dem Baum und hofft, dass ein bisschen von Jesus seiner Gegenwart auch zu ihm nach oben reicht. Vielleicht ist er wie Georg, den wir vorhin gehabt haben, der schon echt ein paar Mal versucht hat, was zu ändern. Er glaubt schon, dass Jesus das machen kann, aber es passiert irgendwie nur bei anderen. Und der hört sich das an und der findet es schon schön, dass andere das so erleben. Aber immer dieser fade Beigeschmack davon, dass das bei ihm nicht so ist. Der ist dann einfach nur froh, dass er so ein bisschen in der Nähe da sein darf. Und dann kommt es, diese wunderschöne Stelle, wo Jesus unten tatsächlich vorbeigeht und dann passiert es völlig unerwartet, auch für die Menschen damals und eigentlich auch für uns, wenn wir uns mal überlegen, was Jesus da sagt. Das passt gar nicht in die Situation. Also es ist völlig unpassend. Und zwar Jesus steht dort unten, er schaut hoch und er schaut Zachäus direkt in die Augen und er sagt, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute dein Gast sein. Komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Also schnell und muss. Diese beiden Worte, die Jesus hier benutzt, die sind eigentlich völlig unpassend. Ich habe dann im Lexikon mal so gelesen und in den Kommentaren und so. Und das ist tatsächlich genauso wie bei uns heute. Das ist damals gewesen. Das ist unhöflich, wenn man sich so direkt einlädt. Also wenn ich jetzt zu jemandem von euch will, dann sage ich ja auch nicht, hey, ich muss heute zu dir nach Hause kommen. Dann würdet ihr sagen, oh, von wo weißt du das, dass du musst? Vielleicht musst du nicht. Finde ich nicht. Also sowas sagt man nicht. Also wir können dann so sagen, hey, du, sollen wir vielleicht mal zusammen was machen? Und dann sagt er, ja, bei mir zu Hause gerade geht's nicht. Und dann könntest du sagen, ja, wir können auch zu uns nach Hause fahren. Und dann könnte man so höflich einpacken. Aber Jesus macht das völlig unpassend. Jesus macht hier etwas. Jesus lädt sich nicht höflich ein oder sowas, sondern, und ich habe mir überlegt, eigentlich, das klingt sehr unpassend, aber es passt genau zu Zachäus. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen. Aber das war keine einseitige Sache. Das war nicht nur so, dass Zachäus unbedingt Jesus sehen wollte, sondern genau so war es auf Jesus seiner Seite. Jesus sagt nicht, könnten wir vielleicht heute oder wenn du nichts anderes vorhast oder vielleicht kannst du es dir einrichten. Wer Jesus sucht, wer Jesus unbedingt sehen will, den trägt Jesus, der steht in Jesus seinem Terminkalender drinnen. Da steht ein Termin bei Jesus drinnen. Jesus hat sich diese Zeit schon längst genommen für Zachäus. Und zwar genau jetzt, genau in diesem Augenblick. Das ist so ein wunderschönes Ereignis. Und wisst ihr, wenn ich das so lese, dann stelle ich mir das immer so vor, als ob Jesus nach Jericho gegangen ist, nur aus einem einzigen Grund. Und zwar, weil Zachäus dort ist. Als ob Jesus diesen kilometerweiten Weg da über die staubigen Straßen gegangen ist. Und als ob Jesus die ganze Zeit gewusst hat, da ist Zachäus, dort in Jericho. Und der will mich sehen und ich muss ihn sehen. Ich muss ihm begegnen. Natürlich hat Jesus auch andere Dinge dort gemacht. Aber dieses, was Jesus hier sagt, ich muss heute bei dir zu Gast sein, das spricht davon, dass es einen Termin gibt, den Jesus sich eingetragen hat, schon bevor er dorthin gekommen ist. Er musste Zachäus begegnen. Für Zachäus ist es vielleicht, fühlt es sich an wie ein glücklicher Zufall. Aber für Jesus ist es ein Termin, den er einhalten muss, den er sich schon lange gesetzt hat. Er muss bei Zachäus zu Gast sein. Und wenn wir dieses Wort muss hier, wenn das hier da steht, dann bin ich überzeugt davon, das ist nicht ein Muss, als ob Jesus gezwungen wird, zu Zachäus zu gehen, so wie wir zum Zahnarzt müssen, weil uns der Zahn wehtut. Oder wenn wir zu einem unangenehmen Menschen gehen müssen, weil wir müssen halt, jemand muss halt zu dem gehen, dann raffen wir uns auf, beißen in den sauren Apfel und dann, wir müssen den halt besuchen. Das ist halt so, wir sind verwandt oder irgendwas. Nein, Jesus, sein Müssen ist ein anderes Müssen. Er muss zu Zachäus nicht aus Zwang, sondern Jesus wird getrieben von seiner göttlichen Liebe. Seine Liebe sucht mit aller Macht das Heil der Sünder. Seine Liebe hat ihn auf diese Erde gebracht. Seine Liebe wird ihn ans Kreuz führen. Und diese gleiche Liebe, die treibt ihn zu Zachäus. Die Liebe, die zwingt ihn zu Zachäus. Er muss zu Zachäus gehen. Seine Liebe wird niemals zulassen, dass er an Zachäus vorbeigehen wird. Wir haben vorhin über Georg gesprochen. Georg, der immer zuschaut, wie Jesus allen anderen Menschen begegnet und der sich irgendwie danach sehnt. Wisst ihr, das Problem, was Georg hat, ist, dass er das Gefühl hat, nur er will diese Veränderung. Nur er will ein neues Leben, aber er ist zu wenig, er ist zu klein, er ist zu schwach, er kann das nicht. Wenn wir die Geschichte von Zachäus lesen und Jesus kennenlernen und Jesus sein Herz kennenlernen, dann lernen wir Jesus als jemanden kennen, den man nicht lange bitten muss um Hilfe. Sondern wir lernen, Zachäus hat hier im Prinzip nichts gesagt. Er sitzt dort oben auf dem Baum. Nicht, dass wir es wüssten, dass er was gesagt hat. Er sitzt dort oben auf dem Baum. Jesus sucht ihn. Es ist nicht einfach nur Zachäus, der Jesus sucht, sondern Jesus sucht ihn. Georg, wenn er das Gefühl hat, dieser Georg, dass er alleine es ist, der sich nach Veränderung sehnt, dann liegt er falsch. Jesus will ihn sehen. Jesus will ihn verändern. Jesus ist es, der seine Veränderung sucht. Wir lernen Jesus kennen als einen Heiland, der unser Heil genauso zwingend sucht, eigentlich noch viel mehr als wir selber. Georg ist jetzt zwar nicht so unbeliebt und verachtet wie Zachäus, die Leute hassen ihn nicht, aber Georg fühlt sich mindestens genauso weit weg von Jesus, als ob das wirklich auch so weit weg ist. Und bisher hat Georg immer gedacht, er wäre alleine, der sich verändern will. Und er wäre alleine der, der sich verändern muss. Wenn Georg nur das Herz von Jesus kennen würde, dann würde er in Jesus seinem Herz die Worte finden, Georg, heute muss ich bei dir einkehren. Ich muss heute zu dir kommen. Georg, komm, wir gehen zu dir nach Hause. Ich will heute bei dir zu Gast sein. Ich muss heute bei dir zu Gast sein. Komm. Wenn Georg sich nur traut, vom Baum runterzugehen und sich von Jesus an der Hand nehmen zu lassen und nach Hause zu gehen. Und dann wird es sich für Georg so anfühlen, als ob Jesus nur aus einem einzigen Grund auf diese Welt runtergekommen ist, nämlich um ihm zu begegnen. Alle anderen werden nicht mehr so wichtig sein, sondern Jesus wird sich nur Zeit für ihn nehmen. Er wird diesen Termin haben. Das ist es, was Zachäus, so hat Zachäus Jesus erlebt. So hat sich das für Zachäus angefühlt. Wenn wir weiterlesen, was passiert jetzt? Also es ist schön, Zachäus wollte Jesus sehen. Jesus wollte unbedingt Zachäus sehen. Was passiert jetzt? Wisst ihr, jetzt kommt der Teil, wo alles neu wird. Jetzt kommt der Teil, wo alles neu wird. Als erstes sieht es aber nicht so aus. Vor allem den Vers 7. Die Leute sind empört, als sie das sahen. Beim ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Niemand glaubt, dass es für Zachäus Hoffnung geben kann. Was bringt es schon, mit Zachäus abzuhängen? Zachäus ist so verrottet und hoffnungslos verloren. Am besten geht man Zachäus einfach aus dem Weg. Das ist es, was die Leute hier sagen. Am besten schaust du, dass du mit Zachäus nichts zu tun hast. Sonst betrügt er dich bloß. Schau, dass du ihm nicht begegnest. Aber Jesus hält sich nicht an dieses, wo die Leute übereingekommen sind. Und die Leute sind empört. Der Messias, der Wundertäter, dieser heilige Mann, der Mann, den wir alle bewundern, der kümmert sich so freundlich um den gemeinen Betrüger, der mir das Geld gestohlen hat? Weiß Jesus nicht, was der mir angetan hat? Und wieder, ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind, glaube ich, echt schnell da drin, diese Menschen zu verurteilen. Wir wären natürlich sehr liebevoll mit Zachäus umgegangen und hätten immer versucht, ihm Gutes zu tun. Ganz sicher. Wisst ihr, uns hat Zachäus auch nicht betrogen, nicht bestohlen, er hat uns nicht wehgetan. Hat dich, jetzt mal ehrlich, überleg dir mal, hat dich mal jemand ganz frech um 5.000 Euro erpresst? Das ist das, was Zachäus hier sagt. Wenn ich jemanden erpresst habe, hat jemand dich schon mal erpresst um 5.000 Euro oder um 10.000? Also das Geld, das dir dann wehtut, wenn du es abgeben musst. Wenn du nicht zahlen würdest, hätte er die Soldaten auf dich gehetzt. Und dann beißt du die Zähne zusammen, bezahlst ihn, reißt dir das letzte Geld hier vom Konto und es kratzt alles zusammen, was du kriegen kannst und bezahlst den Betrüger. Weil du musst, weil er stärker ist als du. Und dann kommst du in die Gemeinde und dann sitzt er auch hier. Und was macht er hier? Und versucht einen auf fromm zu machen oder was? Ich bin mir sicher, unsere Reaktion wäre nicht besonders liebevoll in unserem Herzen, seien wir mal ehrlich. Aber Jesus ist anders. Jesus sucht diesen Betrüger, diesen Bösewicht. Er muss ihn heute noch treffen. Warum muss Jesus ihn treffen? Jesus muss ihn treffen, damit alles neu wird. Damit er ein anderer Mensch wird. Deswegen muss Jesus ihn treffen. Jesus sagt, das Resultat von der Begegnung, die beiden haben. Jesus sagt im Vers 9, Jesus sagte zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. In der Schlachter steht, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Da ist jemand heil geworden, jemand, der kaputt war und zerstört war, der ist heil geworden, der ist wieder gesund geworden. Jemand, der krankhaft verrottet war, der so ekelhaft war, dass niemand mit ihm was zu tun haben wollte, der ist anders geworden. Da ist was Neues passiert. Das ist die Veränderung, auf die es ankommt. Deswegen kommt Jesus zu uns Menschen. Deswegen begegnet Jesus uns. Jesus begegnet dir nicht, damit es dir gut geht und du ein schönes Leben hast. Sondern Jesus begegnet dir, damit du nicht mehr so sein musst, wie du mal warst. Damit du kein Sünder mehr sein musst. Damit du nicht mehr andere Leute verletzen musst. Damit du nicht mehr Böses tun musst. Das ist die Veränderung, die Jesus in uns bewirken will. Er will alles neu machen. Wisst ihr, aber das Problem ist, das ist eine Veränderung, die man so grundsätzlich, also vom Prinzip her, erstmal nicht von außen sehen kann. Vielleicht an den Augen, die anders leuchten oder an dem Gesicht, das freundlicher guckt. Aber grundsätzlich sieht man diese Veränderung an einem Menschen nicht, wenn er Jesus begegnet ist und wenn er Rettung, wenn er Heil erfahren hat von Jesus. Es ist eine Veränderung, die man äußerlich nicht sehen kann. Es ist eine andere Veränderung und ich habe mir das so überlegt als Beispiel. Wisst ihr, viele Menschen stellen sich das, was Jesus hier beschreibt, wie so ein Ticket vor. Die Rettung ist wie so ein Ticket, dass wir in den Himmel dürfen. Es ist wie so ein Blatt Papier, da steht drauf, Roman darf jetzt in den Himmel kommen. Und das bekomme ich von Jesus, das falte ich, das stecke ich in meine Tasche und dann schaue ich, dass ich es dabei habe und dann, wenn ich sterbe, kann ich es rausholen und dann vorne an der Himmelspforte vorzeigen. Aber ich selber bin immer noch der Gleiche. Ich bin immer noch ich bin immer noch der ich vorher war, meine DNA. Ich bin derselbe. So stellen wir uns das vor. Ich habe jetzt einfach das Ticket in der Tasche. Aber das ist nicht das Bild von Rettung, das die Bibel uns zeichnet. Die Bibel versteht das nicht unter Rettung. Die Bibel sagt, Rettung ist etwas anderes. Rettung ist die Veränderung des Wesens. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, vorher war es ein Dornenstrauch. Und was bringt ein Dornenstrauch hervor? Da wachsen Äste und da wachsen Dornen dran. Das ist, was ein Dornenstrauch ist. Und Jesus macht aus diesem Dornenstrauch ein Apfelbaum. Und was ist ein Apfelbaum? Was wächst dort? Da wachsen Äpfel. Größere, kleinere, schönere, süßere, bisschen säuerlichere, aber da wachsen Äpfel dran, weil das Wesen sich verändert hat. Das ist eine andere, ich weiß nicht, wie das beim Baum, DNA vielleicht, keine Ahnung, wie das da beim Baum heißt. Aber auf einmal ein Dornenstrauch, der nur sticht und einfach nur fürs Feuer bestimmt ist, also den man abmäht und dann einfach nur verbrennt, oder ein Apfelbaum, den man hegt und pflegt und der zur Freude seines Besitzers blüht und dann Früchte bringt. Und wenn wir bei diesem Bild bleiben, dann ist das, was hier passiert ist, genau das. Jesus hat Zachäus nicht ein Ticket in den Himmel gegeben und Zachäus ist der gleiche geblieben, sondern Zachäus war ein Dornenstrauch. Und alle Menschen, die mit ihm zu tun haben, wurden von seinen Dornen gestochen. Und er selber wurde von seinen Dornen gestochen, weil er ein Dornenstrauch war. Und deswegen gibt es auch keine Veränderung, weil ein Dornenstrauch, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber auf einem Dornenstrauch werden niemals Früchte wachsen, Äpfel oder sowas. Das wird nicht funktionieren, es wird niemals so sein. Und das ist das Bild, was die Bibel zeichnet von einem Sünder, von einem Zachäus. Er ist ein Dornenstrauch und er kann nicht anders. Er wird immer so sein und er kann sich anstrengen, wie er will. Er wird am Ende immer nur Dornen rausbringen. Eine Plage und eine Qual, so ein Mensch. Aber mit Jesus kam das Heil in Zachäus sein Leben. Er ist eine neue Schöpfung geworden. Alles ist neu geworden. Das Alte ist vergangen. Und siehe, etwas Neues ist entstanden. Ein Baum, der gute Früchte bringt, Früchte, die Leben schenken, dass um Zachäus die Menschen herum leben können. Das ist die Veränderung. Früher Stacheln und Qualen und jetzt Früchte des Lebens für sich und für die Mitmenschen. Alles nur, weil Jesus, wenn er rettet, nicht einfach nur ein Ticket schenkt, sondern weil Jesus was verändert. Wer mit Jesus verbunden ist, der wird eine neue Schöpfung. Und wisst ihr, das Schöne ist, dass man bei Zachäus diese Veränderung sofort sieht. Also sie ist in ihm drinnen passiert, unsichtbar für alle Menschen, aber das, was in ihm drinnen passiert ist, das bricht sich nach außen Bahn. Und das ist fast schon schockierend wahrscheinlich gewesen für die Menschen damals. Sie kannten ihn nur als Betrüger, als Erpresser, als Lügner, als jemand, der ihnen alles gestohlen hat. Sie kannten ihn nur als Dornenstrauch. Und jetzt kommen da auf einmal ganz andere Sachen raus aus seinem Leben. Auf einmal ist da Großzügigkeit. Die Hälfte seines Geldes gibt er den Armen. Auf einmal ist da Demut und Reue. Der stellt sich hin und sagt, ich habe dich bestohlen. Ich habe dir Geld weggenommen, das durfte ich nicht machen und ich möchte es dir gerne zurückgeben. Und ich bitte dich um Vergebung dafür, für das, was ich getan habe. Die Rettung wird sichtbar. Bei Zachäus sieht man das konkret am ersten Tag. Niemand hätte das von ihm erwartet. Er hat früher sein Volk für Geld verkauft. Sein eigen Fleisch und Blut hat er verkauft für Geld, weil er so gierig war. Und jetzt ist ihm Geld so unwichtig, dass er alles zurückgibt. Jedes Mal, wenn ich das lese, dann denke ich mir, am Ende bleibt ihm doch gar nichts mehr übrig. Wenn er alle, die er betrogen hat, das Geld wieder zurückgibt und dann, also sozusagen die eine Hälfte gibt er erstmal weg und vom Rest bezahlt er dann alle, die er betrogen hat. Da bleibt doch nichts mehr. Schaut mal, ihm ist das Geld nicht mehr wichtig. Das, was er früher so geliebt hat, das liebt er gar nicht mehr. Er liebt jetzt Jesus. Und Jesus liebt die Menschen. Jesus liebt Buße und Umkehr. Jesus liebt ein zerbrochenes Herz. Jesus liebt Freigebigkeit. Jesus liebt Barmherzigkeit. Und er liebt es jetzt auch. Und deswegen nimmt er das Geld. Stellt euch das vor, wie er durch die Stadt geht, von einem Händler zum nächsten. Und er geht zu dem ersten Händler und bittet ihn um Vergebung. Und sagt, ich weiß, ich habe dich betrogen, ich habe dich so schlecht behandelt. Und ich hab mir das aufgeschrieben hier, ich habe dir so viel Geld weggenommen, das durfte ich nicht. Und ich will es dir zurückgeben. Guck mal bei dir nach, hast du das auch so, weißt du, war das das? Ich möchte es dir gerne zurückgeben, bitte. Ich bitte dich um Vergebung für das, was ich getan habe. Und dann gibt er ihm das Geld und er geht in den nächsten Laden und die sind wahrscheinlich schon vorbereitet. Die haben schon gehört, dass der Zachäus verrückt geworden ist. Der geht rum und bittet um Vergebung, gibt Geld zurück. Ich weiß nicht, wie die Leute reagiert haben. Manche bestimmt misstrauisch. So würde ich reagieren. Die haben das Geld dann angenommen, die wissen vielleicht nicht, was sie dann davon halten sollen. Vielleicht sind andere zornig geworden, haben gesagt, was glaubst du jetzt? Denkst du, du kannst das alles wieder gut machen, indem du mich bezahlst? Wir hatten voll die engen Zeiten und du hast uns das letzte Geld weggenommen. Und jetzt kommst du zurück und jetzt gibst du uns das Geld. Ist alles wieder gut oder was? Andere, die Jesus kannten, waren erstaunt und haben gesagt, wie konnte sowas passieren? Die Jünger Jesu, ich glaube, die haben sich gefreut. Ich glaube, Jesus hat sich gefreut. Ich weiß nicht, ob ihm alle Menschen vergeben haben. Ganz sicher nicht alle, verständlicherweise. Und dann noch die Armen in der Stadt. Zachäus ist dorthin gegangen. Und dann hat er sich die angeschaut, dort, wo die Tagelöhner wohnen, wo die Bettler wohnen, ihren heruntergekommenen Häusern. Und er hat dafür gesorgt, dass sie bekommen, was sie brauchen. Was für ein Unterschied. So sieht ein Baum des Lebens aus. So sieht ein Mensch aus, der Leben bringt für die Menschen, die um ihn herum sind. Es ist gut, bei ihm zu sein. Die, wo arm sind, die freuen sich, dass er vorbeikommt. Früher haben die Leute ihn gehasst, wenn er vorbeigekommen ist. Warum? Weil er ein Dornenstrauch war. Weil er alle aufgerissen hat und blutig gemacht hat. Weil er alles zerstört hat, mit was er in Berührung gekommen ist. Das war er früher. Und jetzt freuen sich die Leute, wenn er vorbeikommt. Die sind erleichtert. Er kommt und dann, wenn er geht, ist diese arme Familie, die nicht wusste, was sie essen soll oder die nicht wusste, wie sie ihr Haus reparieren soll, auf einmal sind die froh und sagen, schau mal, wie gut, dass Jesus gekommen ist und dass Jesus bei Zachäus war. Wir brauchen uns heute keine Sorgen mehr machen. Was für ein Unterschied. Woran erkennt man im Garten, bei euch im Garten, woran erkennt ihr den Unterschied zwischen einem Dornenstrauch und einem Apfelbaum? Ich weiß, das ist eine dumme Frage, aber die ist wichtig, dass wir sie uns stellen. Woran erkennt man den Unterschied? Wisst ihr, ein Dornenstrauch, da wachsen Dornen drauf und der ist nicht schön meistens. Und ein Apfelbaum, der sieht ganz anders aus und da wachsen dann normalerweise Äpfel. Jesus sagt, genau so ist es bei uns Menschen. Woran erkennt man einen Menschen, der Jesus wirklich begegnet ist, der bei dem Jesus zu Hause ist, wo Jesus gesagt hat, ich muss heute bei dir zu Hause sein und der den an die Hand genommen hat und die nach Hause gegangen sind und zusammen gegessen haben. Woran erkennt man so einen Menschen? Jesus sagt, an den Früchten erkennt man den Baum. Jesus sagt dann, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, ist gerettet. Nur wer den Willen des Vaters im Himmel tut, also der, der ein Baum ist, der ein Dornenstrauch ist, der immer noch ein Dornenstrauch ist, der hat keine Rettung erfahren. Wenn Zachäus der gleiche geblieben wäre, dann hätte er keine Rettung erfahren. Aber Zachäus hat Rettung erfahren und deswegen ist er nicht mehr der gleiche geblieben. Wir halten das mal so fest, wenn wir Jesus begegnen, dann bringt uns das Rettung. Und diese Rettung ist erstmal eine Rettung in unserem Herzen, die man erstmal von außen nicht sehen kann. Es verändert sich in dem Sinne nichts an uns. Wir sehen nicht anders aus plötzlich. Aber gleichzeitig ist es eine Veränderung, die unser Wesen so umgestaltet, dass unser Leben anders werden muss. Nicht muss in dem Sinne, dass wir müssen uns jetzt anstrengen, damit alles anders wird, sondern eher so wie der Unterschied von einem Dornenstrauch zu einem Apfelbaum ist. Ein Apfelbaum, der muss sich nicht anstrengen, ein Apfelbaum zu sein. Er ist ja ein Apfelbaum. Die Früchte werden auf jeden Fall im neuen Leben wachsen. Aber was ist jetzt das Problem? Also wie ist es jetzt, wenn wir jetzt mal den Schritt zurücktreten und sagen, okay, das ist schön bei Zachäus, wunderschön, dass es bei ihm so war. Wenn diese Veränderung jetzt so sichtbar sein muss, was ist dann, wenn man keine Veränderung sieht oder nur wenig Veränderung sieht? Was ist dann mit Georg? Der glaubt auch irgendwie an Jesus und will das auch und sehnt sich danach. Aber irgendwie gibt es keine Veränderung und er ist traurig darüber und so, aber es ist irgendwie nicht so, als ob da großartig was passiert. Wir sehen das doch auch immer. Menschen kommen in die Gemeinde, die lassen sich taufen, aber man sieht immer noch die alten Dornen, die Menschen verletzen. Kaum gute Früchte der Liebe und des neuen Lebens. Nehmen wir mal an, Georg kommt zu dir und fragt dich um Hilfe. Und sagt, weißt du, ich möchte ja, dass alles anders wird, dass alles neu wird. Aber irgendwie klappt es nicht. Wie kann das gehen? Woran liegt es? Ist Jesus nicht der, der er war? Gut, Jesus ist immer der Gleiche. An Jesus liegt es nicht. Woran liegt es dann? Wie machen wir das? Wisst ihr, ich möchte erstmal eine Sache kurz klarstellen. Und zwar, die Veränderung ist oft nicht so, wie wir uns sie vorstellen. Wenn dieser Georg zu dir kommt und wenn er deine Hilfe sucht, dann gibt es zwei Dinge, die du ihm helfen musst zu verstehen. Und zwar das Erste, was du ihm helfen musst zu verstehen, ist, du musst sicherstellen, ob Zachäus wirklich Heil erfahren hat. Ob Georg wirklich Heil erfahren hat. Das ist das Wichtigste, was wir sicherstellen müssen. Wenn in meinem Leben oder in deinem Leben, wenn wir keine Veränderung bemerken, wenn an unseren Früchten sich nichts ändert, wenn unser Wesen sich nicht ändert, dann müssen wir diese erste Sache sicherstellen. Wir müssen sicherstellen, versteht Georg das Evangelium und glaubt er daran? Ist er Jesus wirklich begegnet? Das muss er für sich sicherstellen. Er muss es verstehen. Das kann man ihm nicht sagen von außen, sondern er muss es glauben. Er muss davon überzeugt sein. Er muss Jesus begegnen. Nicht wir müssen Jesus begegnen und wir können es für ihn nicht machen. Wir können es ihm auch nicht überstülpen oder sowas. Er muss es. Er muss das Evangelium verstehen, dass Jesus wirklich da ist und dass Jesus wirklich zu ihm sagt, komm, heute muss ich bei dir zu Gast sein und dass er sich an Jesus seine Hand nehmen lässt und dass Jesus zu ihm nach Hause kommt, das muss passieren. Bevor das nicht passiert ist, ist er ein Dornenstrauch und es wird keine Möglichkeit zur Veränderung geben. Es wird nichts neu werden, solange Jesus nicht gekommen ist und solange seinem Haus nicht Heil widerfahren ist. Das ist der wichtigste Schritt. Und wenn wir das sichergestellt haben, wenn Georg sich dessen sicher ist, dann erst kann er an der Veränderung seines Lebens arbeiten. Dann erst sollte er an der Veränderung seines Lebens arbeiten. Dann erst sollten wir ihm sagen, was er tun kann oder nicht tun kann. Das ist der erste, der wichtigste Schritt ist. Also wir haben sichergestellt, Zachäus versteht wirklich das Evangelium. Und er kennt wirklich Jesus. Woran liegt es dann, dass Georg keine Veränderung erlebt? Wisst ihr, ich habe einen Freund gehabt, der hat mir das so erzählt, das war ganz interessant, hat mir erzählt, als er sich bekehrt hat, der war schon älter und er war ein Kettenraucher. Und als er sich bekehrt hat, sagt er, er wollte gar nicht mehr rauchen. Das war überhaupt nicht mehr drin. Also er wollte das gar nicht mehr. Und er hat gesagt, ich habe mich so gewundert. Ich habe immer gedacht, es ist so schwer aufzuhören. Er hat es auch ein paar Mal versucht wohl, aber es hat nie geklappt. Und ich habe mich bekehrt und es war einfach weg. Und er hat gesagt, ich konnte das nicht glauben auch. Und dann hat er erzählt, er musste Müll wegbringen und hatte sich dann heimlich Zigaretten gekauft, hat sich die eingepackt, hat den Müll gepackt, ist zum Wertstoffhof gefahren, hat sich dort irgendwo versteckt. Und dann hat er die Zigarette rausgeholt, hat gesagt, ich kann es nicht glauben und hat gesagt, ich muss es nochmal probieren oder ich weiß nicht. Und hat es probiert und hat gesagt, es hat mir nichts mehr gegeben, ich wollte das nicht mehr. Und er sagt, es war so schön, diese Freiheit zu erleben, diese Freiheit, die auf einmal gekommen ist. Und wisst ihr, wir lieben solche Geschichten. Das Problem ist, dass es meistens nicht so läuft bei uns. Meistens ist Veränderung nicht auf einen Schlag. Wir hätten das gerne, wir wünschen uns das, aber es ist nicht so. denkt dann immer an die im Alten Testament, als das Volk Israel eingezogen ist in das neue Land. Und dann steht, Gott hat die Feinde nicht auf einen Schlag alle ausgerottet, dass die alle weg waren, als die gekommen sind. Warum hat Gott die nicht alle weg? Die waren doch später das Problem. Später hat das Volk sich mit denen vermischt und dann gab es Probleme. Warum hat Gott die nicht alle weg? Und da steht, Gott hat es gemacht, um sie zu prüfen, um die nachfolgenden Generationen zu prüfen, damit ihr Glaube sich bewährt im Alltag, damit ihr Glaube sich bewährt im Kampf. Und so ein bisschen vielleicht ist das eine Erklärung davon, dass Gott uns manchmal diese Dinge lässt, damit unser Glaube sich bewähren kann, damit unser Glaube sich bewährt im Kampf, damit sich unser Glaube als echt und als wahr erweist. Es gibt viele verschiedene Stellen in der Bibel, die darüber reden, wie sowas passieren kann. Und ich habe eine Stelle aus 2. Petrus genommen, eine Stelle. Und zwar, da schreibt Petrus davon. Und Petrus schreibt, und das ist echt ein bisschen, wir sind ja immer so, wir sind aus Gnade allein gerettet und die Veränderung geschieht aus Gnade und alles. Petrus ist schon sehr robust, wenn er unterwegs ist. Er sagt, Leute, ihr müsst euch bemühen, strengt euch an. Wenn ihr das Heil erlebt habt, wenn Gott Rettung euch geschenkt hat, dann bedeutet es, Gott hat euch verändert vom Wesen. Er hat euch alles gegeben, damit ihr ein neues Leben führen könnt. Und dann sagt Petrus diese Worte. Und ihr sollt wachsen in allen möglichen Dingen. Ihr sollt euch verändern in der Heiligung, im Wissen, im Verständnis, in der Demut, in der Bruderliebe und in all diesen Dingen sollt ihr wachsen. Strengt euch an. Und dann sagt er, wer das alles nicht hat, also wer kein Wachstum hat, keine Früchte, sagt, der ist blind oder doch sehr kurzsichtig. Er hat vergessen, dass Gott ihn von seinen früheren Sünden gereinigt hat. Wir können manchmal vergessen, dass wir ein neues Leben haben und dass wir ein neues Leben leben sollen. Wir können das manchmal so blind und kurzsichtig hinter uns liegen lassen und können in unseren alten Gewohnheiten weiterleben und können nicht der sein, der zu dem Jesus uns gemacht hat. Weil wir es vergessen, weil wir einfach so unser altes Leben weiterleben, weil wir nicht dabei sind, weil wir es nicht machen. Und dann sagt Petrus, ihr müsst deshalb alles dran setzen, liebe Geschwister, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Dann werdet ihr auch nicht ins Stolpern kommen. Die Früchte, die kommen laut Petrus nicht von alleine. Wir können nicht einfach so in den Tag hineinleben und es wird von alleine alles sich verändern. Das wäre voll schön, wir hätten das gerne so, dass wir einfach achtlos leben und alles passiert von alleine und wir werden von Tag zu Tag wachsen wir im Glauben. Nein, das ist genau so, das ist der gleiche Grund, warum ich nicht so fette, breite Schultern habe und so richtig, weil ich das halt, also ich müsste halt an einen Ort gehen und dann sehr viel Zeit dort verbringen und Gewichte stemmen, dann würde ich mich auch verändern. Und in gewisser Weise ist das auch das, was uns die Bibel lehrt über unser geistliches Leben, dass da auch Arbeit dazugehört. Ich meine, bei Zachäus haben wir es auch gesehen, das hat Zachäus einiges gekostet. Es ging nicht von alleine. Es ist nicht von alleine passiert in seinem Leben, sondern er musste sich hinstellen. Er musste sein Geld abgeben. Es hat ihn was gekostet. Er musste diesen schweren Weg machen zu dem Händler und sagen, hier, ich habe mir aufgeschrieben, was ich dir alles gestohlen habe. Das ist die Summe, es tut mir leid. Das ist nicht einfach. Das hat ihn ordentlich was gekostet. Aber er hat es gemacht. Gott hat uns in der Rettung alles geschenkt, damit wir gute Früchte tragen können. Jesus hat uns neu gemacht und er macht uns auch tagtäglich neu. Trotzdem wird es uns etwas kosten, diese Veränderung zu leben. Wir können es vergessen. Wir können vergessen, in dieser Heiligung zu leben. Wie sieht sowas praktisch aus? Ich würde gerne damit abschließen. Wie baut Jesus uns Gläubige auf? Wie verändern wir uns? Ich habe jetzt einfach nur, es gibt verschiedene Wege, aber ich habe mich jetzt mal nur auf eine einzige Sache konzentriert und zwar die Gegenwart Jesu, die ist dort, wo Jesus sein Leib ist. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann gibt es diese Einanderstellen. Wir sollen einander helfen, wir sollen einander vergeben, wir sollen einander aufbauen, wir sollen einander zurückrufen, wenn einer in Sünde fällt. Die Gemeinde ist der Leib Jesu. Wenn wir dort sind, wo Jesus ist, dann wird Jesus uns verändern. Wir brauchen geistliche Freundschaften. Menschen, die Jesus lieben und die in mein Leben sprechen. Die mir sagen, wenn ich etwas falsch mache. Die mir Mut machen, wenn ich mir Sorgen mache. Die mir helfen, die mich motivieren. Die mich mitziehen, wenn ich mal nicht kann. Oder die ich mal mitziehe, wenn ich mal kann und der andere nicht. Das brauchen wir. Jesus hat es so eingerichtet, dass er durch Menschen an uns wirkt und an uns arbeitet. Durch die Lehre und die Verkündigung in der Gemeinde, durch die Bibelstunden, durch den Gottesdienst, da werden wir aufgebaut. Dadurch arbeitet Jesus, um uns zu verändern. Durch das Abendmahl in der Gemeinde, durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus und mit seinem Leib, durch Seelsorge in der Gemeinde. Vielleicht wäre das ein Weg, wie man Georg helfen könnte und noch andere Mittel, durch die Jesus wirkt. Also wenn wir mit Georg sprechen, dann wollen wir ihn ermutigen. Dann wollen wir ihm sagen, Veränderung ist möglich. Veränderung ist möglich. Jesus will dir begegnen. Und wenn du Jesus kennst, wenn er dich gerettet hat, dann ist Veränderung möglich. Rettung passiert in einem Augenblick, aber die Veränderung, die dann folgt, die dauert unser ganzes Leben. Und sie passiert im Leib Jesu Christi, dort, wo Jesus wohnt. Dort verändert sich das und das dauert ein ganzes Leben. Wir werden unser ganzes Leben lang verändert, bis zu dem Tag, wo wir völlig verherrlicht werden, wenn wir sterben und dann bei ihm sind. Diese Veränderung kostet uns einiges. Also, wenn wir Georg einen Rat geben wollen, erstens, wir stellen sicher, dass Georg wirklich von neuem geboren ist. Und zweitens sagen wir ihm, bitte Georg, geh dorthin, wo Jesus wohnt. Sei dort. Hab dort Gemeinschaft mit dem Leib Jesu. Schau, dass du davon profitierst. Jesus hat seine Werkzeuge in der Gemeinde. Lass dich von Jesus seinen Werkzeugen bearbeiten. Sei dort, suche Seelsorge, Lehre, Abendmahl, Gemeinschaft, Freundschaften, geistliche Freundschaften. Und in dieser Umgebung wird dein geistliches Leben immer mehr gesunden und immer mehr wachsen und stark werden. Und die Früchte, die heute ganz klein sind und die vielleicht heute noch sauer sind, die werden mit Düngen und mit der Zeit und mit der Zeit wirst du kräftiger und es wird sich verändern. Über kurz oder lang wird es in deinem Leben Veränderung geben. Wir glauben daran, weil Jesus heute derselbe ist wie damals. Und das gilt auch für uns heute. Deswegen gehen wir in die Gemeinde. Deswegen suchen wir Gemeinschaft. Deswegen suchen wir das Gebet. Und ohne die Gemeinde und ohne den Leib Jesu wird es nicht funktionieren. Und segne uns dabei. Amen.